Ja, vielen Dank für diese freundliche Einleitung, meine lieben Damen und Herren, Freunde, vor allem aber auch Mitarbeiter des Kaiserin-Elisabeth-Spitals, allerdings auch meine lieben Patienten und Patientinnen, die ich schon relativ zahlreich hier gesehen habe. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass die Einladung zu dieser Veranstaltung an den U-Bahn-Haltstellen hängt. Ich fahre relativ selten mit der U-Bahn, also hat eine gewisse Breitenwirkung und hat auch offensichtlich viele meiner Patienten erreicht. Ich bedanke mich nochmals für diese einleitenden Worte und Frau Dr. Hamann, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Sie haben mir, was an mir abgegangen ist, ursprünglich die Verbindung zwischen der Kaiserin Elisabeth und unserem Krankenhaus herzustellen. Jetzt ist es mir eigentlich klar geworden, die Verbindung ist eine ganz klare. Das ist das soziale Engagement, dieses Vorbildliche. Und das muss ich jetzt einfach hier sagen, das soziale Engagement dieses kleinen, aber sehr potenten Krankenhauses und aller ihrer Mitarbeiter ist wirklich bezeichnend. Und es sind viele von Ihnen da und ich freue mich ganz besonders darüber. Meine Damen und Herren, 1837, das war ein Jahr, in dem noch niemand gewusst hat, was die Schilddrüse kann, was sie tut, die sogenannte Physiologie, die Pathophysiologie, die Erkrankungen hat niemand gekannt und die Operationen, die da vereinzelt durchgeführt wurden, waren ganz tollkühne Eingriffe, die meistens mit dem Tod geendet haben. Und zum Todeszeitpunkt der Kaiserin Elisabeth Spital war die Schilddrüsenoperation bereits ein standardisiertes Verfahren. Es war vor allem Theodor Kocher, der auch hier später den Nobelpreis dafür erhalten hat. Aber wie schon erwähnt, es war auch Theodor Billroth, was viele nicht wissen, der einige Schilddrüsenoperationen schon gemacht hat. Und ich werde mir erlauben, auch darauf später ein bisschen einzugehen. Nun, jetzt ist schon vorweggenommen worden, Kaiserin Elisabeth war nicht primär die Namensgeberin, sondern es war ja geplant, dass das Krankenhaus Kaiser-Franz-Josef-Spital heißt und es wurde dann erst 2 Jahre später umbenannt, nämlich deswegen, weil in dem K&K-Krankenhaus Favoriten, dem jetzigen Kaiser-Franz-Josef-Spital, 1889 Kaiser-Franz-Josef einen Besuch abgestattet hat und von da an beschlossen wurde, dass nämlich jenes Krankenhaus im 10. Bezirk Kaiser-Franz-Josef-Spital heißt. So war die Umbenennung 1892 in Kaiserin-Elisabeth-Spital. Eigentlich müssen wir uns darüber heute sehr freuen. Nun, die Büste vom Kaiser Franz Josef wurde dann ausgewechselt, das ist aus dem Gründungsjahr, das ist der Einser-Pavillon, damals noch mit einer historischen Fassade gegen die Büste der Kaiserin Elisabeth. Und dass Sie einen kurzen Einblick kriegen in unser Krankenhaus, wir haben einige sehr schöne denkmalgeschützte historische Pavillons im Stil des Frühhistorismus vom Architekten Eugen Senal. Und 1894 ist der Bettina-Pavillon dazugekommen, eine Stiftung von Baron Albert Freiherr von Rothschild im Andenken an seine an Brustkrebs verstorbene Frau. Mittlerweile ist das Krankenhaus stark modernisiert. Wir haben 2003 einige neue Zubauten, haben den Operationssaal bekommen und es ist, glaube ich, sehr gelungen, die alte mit der neuen Architektur hier zu harmonisieren und gleichzeitig auch für einen entsprechenden Patientenkomfort im Sinne eines modernen Hotelstandards zu sorgen und gleichzeitig auch eine entspannte Atmosphäre für die Patienten zu bewirken. Diese Atmosphäre, meine Damen und Herren, kriegen die Patienten ja meistens nicht mit, aber auch das ist eine sehr gute Atmosphäre bei uns, weil der Teamgeist im Operationssaal ist ein großartiger und da weiß man immer, was dieses Privileg ist, Chirurg sein zu dürfen, vielleicht aber auch Anästhesist sein zu dürfen, weil viele von Ihnen sind da und ich freue mich sehr darüber. Wir operieren hier eine Schilddrüse, wir machen das heute schon mikrochirurgisch mit einer ganz feinen Technik. Wie diese Technik aber ihren Verlauf genommen hat, werde ich Ihnen erlauben, Ihnen in den nächsten Minuten zu zeigen. Wir haben jetzt zum Anlass des 120-jährigen Jubiläums auch ein Buch herausgegeben über die Schilddrüsenchirurgie mit dem Schwerpunkt auf der Ergebnisqualität, nämlich der letzten 30 Jahre, wo wir über 30.000 Operationen durchgeführt haben, qualitätsgesichert, wie Sie dann auch noch sehen werden. Nun, gehen wir mal in die Anfänge. Ich weiß nicht, ob alle von Ihnen wissen, was ein Kropf ist und aus welchem Organ ein Kropf entsteht. Ich habe mich jetzt mit einigen Menschen darüber unterhalten und manche glauben, das geht vom Kehlkopf aus. Das ist natürlich eine beträchtliche Vergrößerung, zwar des Organs der Schilddrüse. Es ist Schilddrüse, es ist Kropf, es ist Trumer genannt hier. Eine Frau mit einem Riesenkropf aus dem Jahr 1830 und Sie sehen hier, das ist eine normale Schilddrüse, das ist die Luftröhre, die Schilddrüse ist ein schlankes Organ, ein schmetterlingsförmiges, das die Luftröhre umschließt. Es ist 5 cm lang, aber nur 1 cm in seiner Tiefe oder Dicke. Und es ist ganz weich und Sie können die Schilddrüse nicht tasten. Wenn Sie die Schilddrüse nämlich tasten, dann ist sie vergrößert und dann müssen Sie mal zu uns kommen. Wenn man die Schilddrüse tastet, heißt es noch nicht, dass man die Schilddrüse auch sieht. Aber man muss nicht 200 Jahre vorausgehen, um zu sehen, was ein Kropf ist. Also Sie sehen, das ist dann nach dem Tasten auch ein Sehen. Und gerade diese Patientin ist hier nur die Spitze des Eisberges. Und Sie sehen, dass das auch durchaus junge Patienten betrifft, in einer Zeit, wo wir denken, der Kropf ist durch die Jodsalzprophylaxe nicht mehr vorhanden. Und meine Damen und Herren, wenn Sie Operationsfotos nicht vertragen, würde ich Sie jetzt versuchen, kurz wegzuschauen. Aber für jene, die sich dafür interessieren, was hinter der Spitze dieses Eisberges steht, zeige ich jetzt das Operationsfoto dieser Patientin. Das ist eine doch mächtige Struma, eine sogenannte en bloc-Thyroidektomie. Wir haben die ganze Schilddrüse im Ganzen herausgenommen an den Händen. Sehen Sie, welche Dimension das hat. Diese Struma hat über 300 Gramm, eine normale Schilddrüse hat 10 Gramm. Nun, auch diese Patientin, Sie sehen eindeutig die verstrichene Halskontur, ist natürlich auch zu erwarten, eine große Schilddrüse dahinter. Bitte schauen Sie wieder weg, wenn Sie es nicht aushalten. Das ist der Kropf, der dazugehört, 450 Gramm und das vor 2 Jahren operiert. Also die Jodsalzprophylaxe hat viel bewirkt, aber nicht alles. Und meine Damen und Herren, Sie sehen hier ebenfalls eine mordsgroße Schilddrüse, allerdings hier ein sogenanntes Rezidiv, also eine neuerlich entstandene Schilddrüse. Sie sehen ja hier eine Narbe, das ist der sogenannte Kochersche Kragenschnitt. Der Kocher war ja dann schließlich der Nobelpreisträger für seine Verdienste um die Schilddrüsenchirurgie und das ist hier nachgewachsen und ein Rezidivkropf ist eine besondere Herausforderung für die Chirurgie, weil natürlich durch die Vorvernarbungen viele Dinge wie der Stimmbandnerv und die Nebenschilddrüsen viel schwieriger zu präparieren sind. Das sind alles gutartige Schilddrüsenerkrankungen gewesen, die mit einer guten Operation auf jeden Fall geheilt sind. Es gibt natürlich auch bösartige Schilddrüsenerkrankungen und man sieht hier aus dem Jahr 1833 die offensichtlich älteste Abbildung einer malignen Struma, also Schilddrüsenkarzinom und Sie sehen auch hier diese Exulzerationen und glauben Sie nicht, dass das nur vor 200 Jahren war, denn Sie sollten eigentlich jetzt vielleicht wieder wegsehen. Das ist aus dem Jahr 1988, hier ebenfalls ein 1,9 Kilogramm schweres, also 1900 Gramm schweres Schilddrüsenkarzinom und diese Patientin ist nur dadurch zum Arzt gegangen, dass hier diese Stelle exulzeriert, also aufgebrochen war und die Patientin nahezu verblutet ist. Wir haben sie damals, es war noch unter Professor Kemminger, operiert, radikal operiert und sie hat immerhin 8 weitere Jahre überlebt, bis sie an den Metastasen gestorben ist. Das ist die Lagerung am Operationstisch. Schilddrüsenerkrankungen oder die sogenannten Kröpfe müssen den Patienten keine Beschwerden machen. Der eine Grund, Beschwerden zu bereiten, ist, wenn die Luftröhre stark eingeengt wird und man keine Luft mehr kriegt. Der andere Grund ist, wenn die Schilddrüse eine Funktionsstörung hat. Und man hat sehr lange gebraucht, um herauszufinden, dass diese sogenannten Cretins, die da damals dargestellt wurden, eigentlich ein Mangel an Schilddrüsenhormonproduktion durch Jodmangel ist. Und auf das werde ich noch eingehen. Aber damals schon gab es die Erkenntnis, dass man Kröpfe mit Jod heilen könne. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wann das Jod überhaupt gefunden wurde. Es war 1811, das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung auf diesen Vortrag erst gelernt. Nur zur Information, 1808 sind die Elektrolyte Natrium und Kalium gefunden worden, 1809 Calcium, Barium, Strontium und Magnesium und 1811 hat man Jod entdeckt und zwar Bernard Courtois in Paris. Aus Meeralgen, nämlich aus Seetang. Dieses hat man gekocht, das kennen Sie alle, diesen Seetang, diese Meeralgen, und zur Salpeterproduktion verwendet. Und bei diesem Vorgang stiegen violette Dämpfe auf und es hat sich dann das Jod herauskristallisiert. Und violett heißt auf Griechisch Iodin oder Jodin und dadurch ist der Name Jod entstanden und damals hat man auch das Jod gefunden und bereits ein gewisser Herr Rassel hat gesagt, dass Seetang gegen den Kropf gut sein soll. Noch viel mehr Jod ist im Meerschwamm und 1821 wurde das schon erfolgreich bei Kropfkranken angewendet und es war Jean-François Coindé, der Jod bei Kropfkranken verwendet hat und diese Schwanden. Und Sie kennen alle den Meerschwamm aus dem Badezimmer, hier in der schon verkäuflichen Form, hier noch in der rohen Form und hier in der vitalen Form im Meer. Und die Wunderwirkung der Meerschwämme entsteht daraus, dass das dass sie 14% Jod enthalten und sage und schreibe, in einem Gramm Meerschwamm ist ein Jodgehalt von 130 Liter Meerwasser. Also man kann sich vorstellen, dass dieser Effekt sehr gut geklappt hat. Und Q&D schreibt, dass er sowohl in der Alge als auch im Meerschwamm diese Substanz gefunden hat. Er beschreibt auch, dass zu diesem damaligen Zeitpunkt, nämlich im Jahr 1821, man überhaupt nicht gewusst hat, was die Schilddrüse auch kann. C'est un organe dont l'usage nous est encore absolument inconnu, also dessen Nutzen uns noch vollkommen unbekannt ist. Er hat aber erkannt, j'ai vu par l'usage de Jod une malade soulagée d'abord et bientôt après guérir lorsqu'elle était sur le point d'être suffoquée. Das heißt, ich habe gesehen, dass durch die Verwendung von Jod ein Kranker, der dabei war, fast daran zu ersticken, nämlich an seiner Struma, an seinem Kopf zu ersticken, sich zuerst gebessert hat und bald ist diese Krankheit durch das Jod überhaupt ausgeheilt. Und wenn wir jetzt denken, dass das Thyroxin, das Schilddrüsenhormon, fast erst ein Jahrhundert später, nämlich 1915, entdeckt wurde, nämlich die kristalline Isolation, muss man sich vorstellen, dass das immerhin ein Jahrhundert gedauert hat und erst 1927 konnte die Synthese, die Strukturaufklärung des Jods, des Schilddrüsenhormons getätigt werden vom Mr. Harrington. Und Sie sehen hier das Molekül des Schilddrüsenhormons. Es enthält 4 Jodbindungen, es heißt Tetrajodthyronin. Und jetzt wissen Sie auch, warum die Schilddrüse Jod braucht, nämlich für die Produktion von Schilddrüsenhormonen. Und wenn sie das Jod nicht kriegt, dann versucht sie sich so zu überanstrengen, dann wird sie eben größer wie ein Muskel, der übertrainiert ist. Und erst 1954 wurde das Triodthyronin gefunden und das Triodthyronin, hier kommt ein Jodatom weg, ist das eigentlich wirksame Schilddrüsenhormon, das sich allerdings aus dem Tetrajodthyronin im Körper synthetisiert. Also die Schilddrüse braucht Jod und Jodmangel führt zur Kropfbildung und Sie werden sagen, warum gibt es dann heute noch Kröpfe? Wir haben ja die Jodsalzprophylaxe. Es ist nicht nur der Jodmangel, sondern es sind verschiedene Wachstumsfaktoren. Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen, weil das sind natürlich dann Expertenthemen und ein Chirurg, der eher Handwerker ist, hat damit auch nicht ganz so viel am Hut. Also es sind Genmutationen, molekulare Mechanismen und bei den Karzinomen auch eine beträchtliche Anzahl an Genmutationen, die schuld sind an der Entwicklung dieser Tumore. Nun, auch die Kochsalzjodierung, sie wurde schon 1898 von Wagner Jaurek, dem bekannten Psychiater, der sich auch mit dem Kretinismus, mit der Verblödung durch den Kropf beschäftigt hatte, gefordert. Aber tatsächlich erst 1963 in Österreich das erste Mal umgesetzt und die Steigerung der Jodsalzprophylaxe wurde erst 1990 auf 20 Milligramm pro Kilogramm Salz gesteigert, wobei die Schweiz das Ganze schon 1922 eingeführt hat. Nun, wir wissen, die Schilddrüse braucht Jod zur Hormonbehandlung, aber wozu braucht man denn das Schilddrüsenhormon? Das haben nämlich interessanterweise Chirurgen herausgefunden, wozu man ein Schilddrüsenhormon braucht, nämlich ganz einfach dadurch, dass sie mal die ganze Schilddrüse rausgenommen haben und erst nach langer Zeit erkannt haben, was dann letztlich passiert. Und die Geschichte der Schilddrüsenchirurgie und die Beobachtungen der Chirurgen sind also hochinteressant zu lesen. Und ich musste mich in den letzten Tagen und Wochen mehr mit der Literatur vor 2 Jahrhunderten beschäftigen, als mit der normalen Literatur, die wir aus 2010 rekrutieren, wenn wir zu einem Kongress fahren. Meine Damen und Herren, 1742 war es Lorenz Heister, der in seiner Operationslehre bereits einzelne Abbildungen von Kropfoperationen beschrieben hat. Allerdings dürften das mehr Zystendrainagen als echte Schilddrüsen Entfernungen gewesen sein. Und es hat sich dann fast ein Jahrhundert nicht wirklich viel getan. Und 1818, also doch nicht mehr so lang vor der Geburt der Kaiserin Elisabeth, schreibt Zang, ein bayerischer Primararzt, in seiner Schrift die Darstellung blutiger heilkünstlicher Operationen über die Extirpatio der Glandulae Thyroidea, also über die Entfernung der Schilddrüse. Die Operation gehört zu den gefahrvollsten der gesamten Operationschirurgie. Tödliche Blutungen und Krämpfe, Lähmungen und Stimmverlust sind häufige Nebenwirkungen. Und meine Damen und Herren, das wurde ja dann auch von den nächsten Wissenschaftlern von Süßkind und Wölfler beschrieben. Die Mortalität bis 1850 betrug 41%, also jeder zweite Patient ist an der Schilddrüsenoperation gestorben. Und viele wissen nicht das, was ich Ihnen schon vorhin angedeutet habe, dass sich auch Billroth mit der Kropfchirurgie beschäftigt. beschäftigt hat. Billroth war ja 1860 bis 1867 Ordinarius in Zürich gewesen und hat 20 Kropfoperationen durchgeführt. Und auch hier sind 8 Patienten verstorben. Das entspricht einer Mortalität von 40%. Aber die Ursache war fast ausschließlich die unvollkommene Wundbehandlung, das heißt die Wundinfektion und die Sepsis, die Blutvergiftung, an der die Patienten gestorben sind dann. Und seit 1867, war Billroth dann in Wien und hat dann die erste Kropfoperation unter antiseptischer Wundbehandlung durchgeführt. Was aber besonders interessant ist, wenn wir diesen Zeitraum anschauen, da gab es im Kanton Zürich einen Wundarzt, nämlich Felix Häusser, der tatsächlich fast 100 Schilddrüsenoperationen mit nur 5 Todesfällen durchgeführt hat zum selben Zeitpunkt. Weitgehend unbekannt, also nur 5% Mortalität. Und Billroth sah ihn operieren und beschrieb ihn als Wundarzt von großer Kühnheit und ungewöhnlicher technischer Geschicklichkeit. Er hat das in einem luftigen Landhaus gemacht und da gab es offensichtlich kaum Infekte. Also das war der erste Beweis dafür, dass wir Hospitalismuskeime haben, denn im Landhaus offensichtlich sind die Keime viel geringer und vor allem nicht schon durch andere Patienten propagiert. Und auch Kocher zollte ihm große Anerkennung. Nun, Theodor Kocher ist wirklich der Doyen des letzten, eigentlich vorletzten Jahrhunderts der Schilddrüsenchirurgie gewesen und eigentlich der Kropfspezialist. Er hat 1883 eine hervorragende Arbeit über die Kropfextirpation und ihre Folgen beschrieben. Und er schreibt aber auch und nimmt da Bezug auf Billroth, dass die Berechtigung vor Ihnen dieses Thema zu besprechen, das ist die Originalpublikation von Kocher, entnehme ich daher, dass im Berner Lande die Kröpfe so häufig sind, dass, so viel mir bekannt, nur ein einziger Chirurg, nämlich Billroth in Wien, noch öfters Kropfextirpationen auszuführen im Falle ist als wir. Also das war auch eine Hommage auf den Billroth und man glaubte immer noch, er hat Magenresektionen gemacht, das war wirklich ein Universalgenie, aber auch Kocher war das, ich werde das gleich ausführen. Und Kocher hat 101-mal eine Kropfextirpation durchgeführt, da sind 13 Patienten gestorben, immerhin nur noch 12,8% und es sollte noch viel, viel besser werden. Die Persönlichkeit des Theodor Kocher ist fraglos eine beeindruckende. Er ist nur 1841 geboren, war aber schon mit 31 Jahren Ordinarius an der Berner Universitätsklinik und er behielt diese Position bis zu seiner Pensionierung. Er hat sich ja vor allem auch mit der aseptischen Grundsätzen beschäftigt, mit der Vermeidung von chirurgischen Infektionen, mit der Osteomyelitis, aber die bahnbrechenden Erkenntnisse waren im Bereich der Strummer-Chirurgie. Er hat 1876 die erste Operation vorgenommen und 1909 dann den Nobelpreis für die Arbeiten über die Physiologie, Pathologie und Chirurgie der Schilddrüse erhalten. Die Kocherschen Kragenschnitt haben wir schon erwähnt, die Cachexiastomie priva werde ich gleich erwähnen und die Mortalität ist unter seiner Agenda extrem heruntergegangen, 1883 noch diese 13%, dann nicht lange später nur noch 2,4% und 1898, da gibt es Daten darüber aus der alten Literatur, das war im Todesjahr der Kaiserin Elisabeth, 0,18%, ein Wert, der ja fast nicht glaubwürdig ist, der auch nur dadurch entstehen kann, dass man kritische Patienten gar nicht ins Operationsprogramm hineinnimmt, weil es natürlich Jahre später gerade im Bereich der Überfunktionen Patienten gegeben haben, die Operation auch gar nicht erlebt haben. Nun, wodurch ist diese Verbesserung der Mortalität entstanden? Wie wir schon kurz erwähnt haben, 1867 hat Joseph Lister, englischer Chirurg, die Antisepsis mehr oder weniger erfunden. Er hat Carbolsäure im Operationssaal vernebelt und es war ein steriler Film, ein Bakterientötender, der dann am Patienten und auf den Instrumenten lag. Er hat auch diesen Listerschen Verband erfunden, durchdrängt auch mit der Carbolsäure und er hat einfach die gesamte Krankenhaushygiene revolutioniert, also eigentlich der Vater der hygienischen Händedesinfektion, der Gummihandschuhe und der Desinfektion von Instrumenten und die Patientensterblichkeit sank rapide. Was weniger bekannt ist, ist, dass auch die Kettgutligaturen erfunden hat. Das ist ein Darm aus Hochlandschafen, die bis vor kurzer Zeit eigentlich über ein Jahrhundert Verwendung gefunden haben. Und Sie sehen hier, es gibt ja nur wirklich wenige Abbildungen, eine Amputationsszene hier, offensichtlich ein Oberstabsarzt, der hier ein Bein amputieren muss und möglicherweise ein Leutnant, der hier mit dem Carbol-Sprühgerät die Carbolsäure in das Operationsfeld hineinsprüht. Nun, meine Damen und Herren, die Funktion der Schilddrüse ist, wie ich schon angedeutet habe, durch die Totalentfernung der Schilddrüse gefunden worden. Und Wölfler noch hat in seinen Publikationen geschrieben, dass er meint, dass wir aus dem Fehlen derselben, nämlich der Schilddrüse, gar keinen sicheren Schluss auf die Physiologie, nämlich auf die Funktion der normalen Schilddrüse, bisher zu ziehen berechtigt sind, weil er meint, dass das auch keine Wirkung hat. Ich meinte, mich Kocher war lange Zeit derselben Meinung. Nur, er hat erst, oder ein Patient, eine Patientin, ein junges 11-jähriges Mädchen, hat diese Einstellung geändert. Und zwar war es diese große Schwester mit 11 Jahren, die er operiert hat, und zwar in der Totalentfernung der Schilddrüse unterzogen hat. Und diese sogenannte entkropfte Patientin hat er dann nicht mehr wiedergesehen und hat per Zufall von ihrem Hausarzt 9 Jahre später erfahren, dass er eigentlich klein, zurückgeblieben und teilweise auch debil geworden ist. Das ist dieselbe Patientin, während die kleine Schwester zu einer attraktiven jungen Frau geworden ist. Und es wird beschrieben, dass sie nach der Totalentfernung mit der Zeit sehr müde war, keine Anzeichen von Initiative hatte und kretinoid wurde. Sie blieb klein und hässlich und hatte ein idiotisches Aussehen. Nun, als Kocher diese Erfahrung gemacht hat, hat er sofort alle Patienten einberufen, denen er total die Schilddrüse entfernt hat, und hat bei allen Patienten ein ähnliches symptomatisches Bild gefunden. Die Müdigkeit, die Schwäche, die Kälte, die geistige Regsamkeit, die abgenommen hat, und die Langsamkeit der Gedanken. Und wenn Sie heute in ein Lehrbuch schauen und die Symptome der Schilddrüsenunterfunktion lesen, dann trifft genau das zu: die Leistungsminderung, die Schwäche, die Müdigkeit, die langsame Sprache, die Gedächtnisminderung und alle möglichen Symptome, die auf viele Organe Einfluss nehmen, weil die Schilddrüse, und das ist jetzt vielleicht eine volksbildende Vorlesung, in dem Sinn, Sie werden es wahrscheinlich wissen, aber die Schilddrüse fast auf alle Organsysteme im Körper einen Einfluss hat, vor allem durch die Erhöhung des Grundumsatzes ist es eine Art Energiehormon, das die Steigerung der Körpertemperatur beeinflusst, die Schlagkraft des Herzens, vor allem die Förderung des Wachstums und der Reifung des Gehirns und die Reifung der Knochen. Und Sie können sich jetzt natürlich vorstellen, wenn die Reifung der Knochen und die Reifung des Gehirns durch das Schilddrüsenhormon maßgeblich beeinflusst ist und ein junger Mensch oder ein Kind kein Schilddrüsenhormon durch einen Kropf mehr hat, dann wird es eben zu diesem sogenannten Kretine oder Kretin, verminderter Körperwuchs, debiles Aussehen, verminderte Intelligenz und ein Riesenkropf. Und jetzt war die Frage, wie kann man dem entgegenhalten, wie kann man das Schilddrüsenhormon ersetzen, wie kann man denn die Schilddrüse ersetzen? Und da gab es ja Versuche, Schilddrüsen zu transplantieren. Dann hat ein Patient, der Schilddrüsen operiert worden ist, hat dem anderen Patienten ein Schilddrüsengewebe gegeben, und das ist so weit gegangen, dass nicht nur die Patienten das nicht vertragen haben, sondern, wie ich erst gestern gelesen habe, aus 1933 vom Dr. Fuchsig, ein Patient, der dann foodriant verstorben ist, das kann sich ja nur um einen allergischen Schock durch dieses transplantierte Schilddrüsengewebe gehandelt haben, sodass man auf andere Lösungen kommen musste, den Patienten Schilddrüsenhormone zu verschaffen, und es war 1892 McKenzie, der das Feeding with Fresh Thyroid Glands propagiert hat, und der hat das auch an Patienten zeigen können. Und sehen Sie hier eine doch etwas ältere, über 100 Jahre alte Fieberkurve. Hier sehen Sie die Temperatur aufgezeichnet und hier den Puls. Die Temperatur war unter dem Normalwert dieses schwer in der Unterfunktion liegenden Patienten mit einem sogenannten Myxedem. Der Puls war sehr langsam, und kaum hat man 2 Schilddrüsen gefüttert, ist die Temperatur auf Normalwerte angestiegen und auch die Herzfrequenz. Und genauso, ja, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, dass den Patienten auf den Genuss dieser Schilddrüsen teilweise auch übel geworden ist, und der McKenzie hat empfohlen, dann, es geht ihnen besser, when give with a little brandy, also vielleicht auch auf Krankenkassenkosten ein Brandy gegeben worden. Und das war natürlich also auch tolle Erkenntnisse. 2 Jahre später wurde das in Tübingen von Bruns gefunden. Das sind hier alles Originalpublikationen aus dieser Zeit. Und hier steht, zur Fütterung wurden ganz frische, rohe Schilddrüsen vom Hammel und Kalb benutzt, welche fein geschabt in Oblatten oder auf Butterbrot genossen werden. Zum Frühstück zum Beispiel. Und der Effekt ist verblüffend. Ein 14-jähriger Knabe mit einer riesen Struma und der Halsumfang hat 7 cm abgenommen. Also das waren schon ganz eindrucksvolle Ereignisse. 20 Jahre später die Entdeckung des Schilddrüsenhormons von Kendall, das haben wir schon erwähnt, aber er auch konnte bei Kindern beweisen, dass sie plötzlich, die wachstumsretardierten Kinder, sich gedeihlich entwickelt haben oder die schwer in der Unterfunktion liegenden Erwachsenen innerhalb von weniger Wochen wieder ihre normale Funktion erhalten haben. Nun, Wie schon erwähnt wurde, das Grobspital in Rudolfsheim hat nicht als Grobspital begonnen, das war 1890. Das war erst im Jahr 1929, haben wir schon gedacht, die Frau Magister wird mir alle geschichtlichen Hintergründe vorwegnehmen. Aber das ist, glaube ich, wirklich interessant zu erwähnen. Es war Fritz Kasper, der eben die Allgemeinnarkose in der Schilddrüsenchirurgie eingeführt hat. Und dann sind die Schilddrüsenzahlen im Elisabethspital auf weit über 1000 im Jahr angestiegen. Und auch Paul Huber und Paul Fuchsig hatten hier ganz wichtige wissenschaftliche Inputs. Paul Fuchsig hat beispielsweise die Intubationsnarkose eingeführt und hat auch die Isotopendiagnostik eingeführt. Und Kurz Kemminger war eine Koryphäe und Rudolf Rocker ein hochbegabter und sehr versierter Schilddrüsenchirurg. Nun, ich darf Ihnen jetzt 2,5 Minuten aus dem Ausschnitt eines legendären historischen Films zeigen, der 1939 gedreht worden ist und wo Sie diese Allgemeinnarkose sehen. Sie müssen nämlich wissen, dass vorher die Schilddrüsen in lokaler Betäubung operiert wurden, vor allem damit die Patienten sprechen sollten während der Operation, damit der Chirurg weiß, er hat den Stimmbandnerv noch nicht kaputt gemacht. Und Patienten, die dann nachträglich ins Krankenhaus gekommen sind, haben gesagt, bevor sie sich das noch einmal antun, sterben sie lieber. Das ist ein legendärer Ausdruck und deswegen finden Sie auch dieses Zitat auf Ihrer Einladungstitelblatt. Und ich zeige Ihnen jetzt, hoffentlich klappt das mit dem Film. Also Fritz Kasper zeigt seine Technik der Stromaoperation. Drücken wir auf Start, wunderbar. Ja, jetzt haben wir es. Vielleicht kann man ein bisschen das Licht dämpfen. Diese Scheinwerfer bitte dämpfen. Bitte die Scheinwerfer dämpfen. Also für unsere Anästhesisten Avertin-Basis mit Ether-Stickoxidul-Narkose, also mit Lachgas. Die Dauer der Operation musste kurz sein, weil der Patient war nicht intubiert, die Luftröhre war nicht geschützt. Beim Herausholen der Stromer, die Sie gleich sehen werden, das ist Professor Fritz Kasper. Und das hier ist die Schimmelbusch-Maske mit der Ether-Tropfen-Narkose. Es war damals noch kein Anästhesist, es war der jüngste Chirurg, der hier relativ ängstlich und ohne Maske diese Maske halten musste, ein auch sehr verantwortungsvoller Job, weil er durchaus sein könnte, dass der Patient mitten während der Operation keine Luft mehr gekriegt hat. Also beim Hautschnitt, wenn Sie das nicht vertragen, schauen Sie kurz weg, dann geht es wieder beim Herausholen der Schilddrüse. Meine Patienten, die da sind, denen kann ich versichern, dass wir das schon etwas moderner gemacht haben. Aber es ist trotzdem eine ganz einmalige historische Ereignis gewesen. Es ist hier jetzt die Luftröhre freigelegt, das ist der rechte Kropf, das andere ist der linke Kropf und das sind die riesen Musée-Zangen, mit denen der Kropf da herausgeholt wird. Es ist dieser 16mm Film, den wir digital überspielt haben. Und es wurden hier Klemmen gesetzt und es wurde ein Teil der Schilddrüse belassen, weil ja auch damals noch kein synthetisches Schilddrüsenpräparat zur Verfügung stand. Das heißt, es wurde mit Absicht ein Rest belassen auf jeder Seite. Sie sehen hier einen Schilddrüsenrest, der vernäht wird und das ist die Luftröhre hier. Das sind die beiden Schilddrüsenreste und das ist die Hautnaht. Sie haben übrigens jetzt den kürzeren Teil des Films erwischt, aber vielleicht habe ich Ihnen damit eh was erspart. Dieselbe Vorgangsweise macht man dann auch noch auf der anderen Seite. Und das war die Patientin am Ende der Operation. Sie hat geschlafen und das war das Ziel der Geschichte. Und vielleicht können wir jetzt in der PowerPoint-Präsentation weitermachen. Also das ist wirklich ein historisches Dokument. Einer meiner früheren Lehrer und Oberärzte, der Robert Turcic, hat dieses Filmmaterial bei sich gehabt, ein 16mm Film mit 16 Bildern pro Sekunde aufgenommen und dann digital überspielt. Das ist Professor Kemminger, der gerade noch die 100-Jahr-Feier des Elisabethspitals erlebt hat. Diese 100-Jahr-Feier, wir hatten auch die Ehre, Frau Dr. Hamann bei uns zu haben. Professor Kemminger hat ein Referat gehalten und er hat auch ein ganz wertvolles historisches Buch, er war Hobbyhistoriker, eigentlich schon semi-professionell herausgegeben über 100 Jahre Elisabethspital und schon damals, im Jahr 89, hatten wir 56.000 Schilddrüsenoperationen durchgeführt und er hat auch Forschung betrieben, eben an diesen schweren, jetzt eben in diesem Fall nicht Unter-, sondern Überfunktionen. Das ist eine Vollbasedorf-Patient, eine damals inoperable Form, weil man diese Patientin einfach nicht narkosefähig bekommen hat. Und Kemminger beschreibt noch in den Jahren 62, nämlich 1962 bis 78, dass es wieder 11 letale thyrotoxische Krisen gegeben hat, weil man immer befürchtet hat und das auch eingetreten ist, dass die Operation eine Hormonausschüttung gemacht hat, die den Körper dann vergiftet hat. Und das war unser Forschungsansatz, mit dem ich eigentlich auch meine wissenschaftliche Karriere begonnen habe, wo wir nachgewiesen haben, dass durch die Ausschwemmung des Schilddrüsenhormons, dass es während der Operation nicht zur Ausschwemmung von Schilddrüsenhormonen kommt. Und wenn wir das vorhin vorgestellte FT3 und T4 Ihnen zeigen, das sind die Schilddrüsenhormone, hier das aktive T3-Hormon, hier ist der Normalbereich und das ist aufs fünf- oder sechsfache erhöht, kommt es nach der Operation zu einem ganz rapiden Abfall. Und wenn man die Schilddrüse sauber entfernt, darf man im Notfall, wenn eben so eine Überfunktionskrise droht, soll man schnell operieren, bevor man die Patienten rasch vorbereitet. Und unser hauptsächlicher Schwerpunkt der letzten 20 Jahre gilt eigentlich der Perfektionierung der Operationstechnik. Wir wissen, dass wir heute, wenn viele Knoten in der Schilddrüse sind oder sich große Kröpfe entwickeln, wie Sie auch gesehen haben, es gar keinen Sinn hat, Schilddrüsengewebe drin zu lassen. Das wächst nach. Wenn Sie aber die ganze Schilddrüse entfernen, dann haben Sie hier eine heikle Struktur, das ist der Stimmbandnerv. Sie können heiser werden, Sie können die Stimme auch ganz verlieren. Diese Technik zu präparieren, haben wir sehr entwickelt und forciert. Sie haben hier zwei kleine andere Organe, die Nebenschilddrüsen, die sich schließlich um den Kalziumspiegel im Körper kümmern. Auch die muss man erhalten und Sie haben viele, viele Blutgefäße und das Risiko einer Nachblutung bei so einer Operation ist auch gegeben. Sie sehen hier den rechten Schilddrüsenlappen luxiert, Sie sehen hier die Dimension eines Fingers und so zart ist der Stimmbandnerv und hier sind zwei Nebenschilddrüsen, interessanterweise in dem Fall die obere und untere ziemlich benachbart. Und unser Fokus der letzten 20 Jahre ist die Qualitätssicherung. Wie können wir besser werden? Und mit den drei einfachen Fragen, wir machen das nicht so wie die Theoretiker und alles muss Englisch sein und alles ist Quality Improvement. Wir fragen uns einfach, ob wir das Richtige machen, ob wir das Richtige auch gut machen und wie wir das Richtige besser machen können. Das ist gleichzeitig Wissenschaft und Qualitätssicherung. Und wir haben im Jahr 2002 im weltbesten Journal 27.000 Nervenpräparationen alle analysiert und haben uns angeschaut, was bringt denn diese Nervenpräparation am Stimmbandnerv? Um was wird das besser? Und Sie sehen hier, dass man bei einer speziellen Methode, nämlich bei der Totalentfernung der Schilddrüse, die Komplikationsrate von 18% auf 3% senken kann. Und das sind die postoperativen Komplikationen. Und von den 3% heilen auch sehr viele Patienten noch aus. Und wir haben auch gecheckt, wie gut ist jeder Einzelne von uns. Wir haben die einzelnen Chirurgen untersucht und Sie sehen bei den meisten einen enormen Fortschritt und nur dadurch, dass wir uns alles ständig überprüfen, können wir die Qualität heben. Ein weiteres Mittel, die Qualität zu heben, ist die elektrische Stimmbandnervstimulation, das nennt man Neuromonitoring. Wir haben das in Österreich als erste 1999 eingeführt und waren auch weltweit einer der ersten, die das gemacht haben. Wir können mit einer elektrischen Sonde und minimalen Stromstärken den Nerv stimulieren und erhalten dann am Stimmband ein Signal und mittlerweile können wir das schon wie ein EKG, also in dem Fall ein Elektromyogramm, ableiten. Und Sie sehen zum Beispiel hier einen Stimmbandnerv, der stranguliert ist von der Schilddrüse, der rechte Schilddrüsenlappen und dahinter noch ein Lappen und der überspannt den Stimmbandnerv. Und wir können hier sehen, ob der Nerv noch funktioniert oder ob er schon einen Schaden hat oder hier bei einem Rezidiveingriff, der schon voroperiert ist, wo wir eigentlich fast kaum erkennen kann, wo ist der Stimmbandnerv auf diesem Schilddrüsenlappen und hier ist der Stimmbandnerv. Und wenn Sie die Elektrostimulation anwenden, dann wissen Sie auch sicher, dass das der Stimmbandnerv ist. Und auch das haben wir publiziert. Ich gehe das jetzt schnell durch, damit ich bald zu einem Ende komme. Und hier die Daten, die zeigen, mit welcher Erwartungshaltung man sich bei dieser Methode entsprechend befinden kann und wie sehr man an diese Methode glauben kann. Und unser derzeitiges Forschungsgebiet ist die permanente Stimmbandnervstimulation und damit werde ich gleich schließen mit einer eigens von uns entwickelten Sonde. Wir hätten noch ein kurzes zweiminütiges Movie drüber, aber meine Moderatorin winkt mich schon ab. Vielleicht können wir das noch in der Diskussion unterbringen und jetzt danke ich vorläufig einmal für Ihre Aufmerksamkeit. So, das ist eine Operation aus der Jetztzeit. Das ist hier der rechte Schilddrüsenlappen luxiert. Das ist die Präparation des Stimmbandnerven. Vielleicht kann man ein bisschen mit dem Ton hinauffahren. Wir haben nämlich hier schon diese permanente Sonde. Wir machen jetzt ein permanentes, kontinuierliches Vagusmonitoring. Das heißt, der Stimmbandnerv wird permanent auf Funktion überprüft. Und hier, Sie sehen doch, wie diffizil das ist, diesen Stimmbandnerv auszupräparieren. Wir haben leider keinen Ton. Hier drin liegt der Stimmbandnerv. Er wird überkreuzt von einem Gefäß. Wenn Sie dieses Gefäß verletzen, dann haben Sie sofort eine Blutung. Mit dieser Sonde wird der Nerv dann jedenfalls stimuliert. Das hört man jetzt nicht gut. Da oben übrigens liegt eine Nebenschilddrüse. Also diese weißliche Struktur ist der Nervus Recurrens, der Stimmbandnerv. Sie werden bei der Operation keine Blutung mehr sehen. Das heißt natürlich nicht, dass es die nicht auch wirklich gibt und im Video kann man alles rausschneiden. Aber Sie sehen hier die Dauerstimulation. Das ist wie ein permanentes EKG. Das ist eine bipolare Koagulation für ein kleines Blutgefäß. Hier der Nerv komplett schon fast zur Gänze auspräpariert. Wir müssen ihn erstmal bis zu seiner Einmündungsstelle verfolgen. Das sind lauter zarte Gefäße. Der Nerv schon frei präpariert. Er hat hier eine Tücke. Er teilt sich in drei zarte Äste auf. Hier ist der rechte Schilddrüsenlappen komplett entfernt. Durch die Stimulation sieht man auch die Speiseröhrmuskulatur und durch diese Stimulation der Sonde können Sie dann auch registrieren mit einem akustischen und einem optischen Signal, dass dieser Nerv hervorragend funktioniert. Und das ist eine zusätzliche Information und wir brauchen den Patienten dadurch bei der Operation jetzt nicht mehr sprechen lassen. Thank you.